Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich habe heute ein Thema drauf, was in letzter Zeit ab und zu schon mal hier Thema war. Aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, ich spreche heute wahrscheinlich mit den Pionieren derjenigen Unternehmen, die sich mit dem ganzen Thema Skillmanagement seit einiger Zeit schon auseinandersetzen. Und ich freue mich sehr, dass heute der Hans-Bertin Aderholt zu Gast ist. Er ist Managing Director und ich glaube auch Founder, das können wir gleich klären, von Cobrainer, Unternehmen aus München, was sich mit dem ganzen Thema Skillmanagement schon seit 2013 beschäftigt. Herzlich willkommen, Hans. Freue mich sehr, dass du da bist.
Gero, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Bin echt gespannt, auch deine Perspektive zu hören und freue mich sehr, ein bisschen was über Cobrainer zu erzählen.
Ja, sehr cool. Ich freue mich auch. Ihr wart schon vor einiger Zeit mal, also zwei Jahre her, in der Saatkorn HR Startup Serie. Wenn man es mal ernst nimmt, ihr seid ja eigentlich gar kein Startup mehr. Ihr seid ja mindestens ein Scale-Up oder auch vielleicht sogar ein Grown-Up. 10 Jahre, herzlichen Glückwunsch. Aber erzähl doch mal, wie es damals zur Gründung von Cobrainer gekommen ist.
Ja klar, super gern. Das ist auch so eine Geschichte, auf die ich ein Stück weit stolz bin. Und zwar, ja, also mein Lebenslauf ist so ein bisschen crazy. Ich bin in München geboren, aber nie aufgewachsen. Die erste Hälfte meines Lebens in Ostküste USA. Ich habe eine Zeit lang in China verbracht und bin dann, also bin nach Deutschland zurück und habe hier auch studiert in München, an der TU München, und habe Architektur studiert. Und das Architekturstudium war eben sehr projektbasiert aufgebaut. Sprich, wir hatten pro Semester ein großes Projekt. Wir haben für Airbus eine Flugzeugkabine designt. Wir haben in Japan ein Plus-Energie ausgebaut. Wir haben in Indien eine Slum-Umsiedlung betreut. Und es ging immer darum, Studenten von verschiedenen Fakultäten zusammenzubringen für dieses Projekt. Und das Schwierigste war immer, wie starte ich mein Projekt? Wen brauche ich überhaupt für mein Projekt? Welche Skills brauche ich? An welche Fakultäten muss ich ran? Und ein Kollege und ich haben uns überlegt, können wir nicht ein System bauen, das von sämtlichen Projektdokumentationen, damals gab es das Uniwiki Moodle, nannte sich das. Das war eine ganz, ganz schreckliche Oberfläche, wo man halt immer seine Projekte dokumentieren musste. Und deswegen haben tausende Studenten da Projektdokumentation hinterlegt. Und gesagt, kann man nicht ein System bauen, das von diesen ganzen Projektdokumentationen lernt, daraus die Skills abstrahiert und dem ich dann mein neues Projekt beschreiben kann. Und das System sagt mir dann, welche Skills brauche ich für das Projekt und welcher Student an welcher Fakultät hat diese Skills. Und wir haben dieses System gebaut. Und das war de facto eine Plattform für Studentenprojekte, wo sich Studenten fakultätsübergreifend vernetzt haben. Und das war 2012, also wirklich Ewigkeiten her. Und diese Idee, die lief gut an der TU München. Dann haben wir so eine kleine Roadshow gemacht, TU Wien, TU Berlin, und sind dann wirklich durch viele Zufälle am MIT in Boston gelandet, beim Head of Entrepreneurship, Bill Ouellette, der aber sagte, hier, diese Idee gefällt mir gar nicht, weil wenn meine Studenten jetzt auf diese Plattform gehen, dann werden sie auf Projekte auf der ganzen Welt gestafft und verlassen das MIT. Das heißt, da sind wir so ein bisschen an eine Wand gestoßen. Aber eben.
Das ist ja auch eine interessante Denke, ne? Sorry, wenn ich
das. Das war eine ganz spannende Denke, ja. Also,
das erinnert mich, wenn man das jetzt überträgt, wir kommen gleich zu deinem Thema zurück, das erinnert mich an Führungskräfte, die Leute nicht gehen lassen wollen, die aber wirklich gut sind. Und diese Leute werden natürlich am Ende trotzdem gehen. Also, das ist ja irre, das so zu
machen. Ja, genau. Das ist, habe ich auch mal in einem Podcast mit Insa Klasing drüber gesprochen, gehen lassen und geschehen lassen.
Ja.
Ganz genau. Du kannst die Leute, du musst die Leute auch ziehen lassen und je offener du damit umgehst, desto eher bleiben sie bei dir, so paradox es klingt.
Da kann man übrigens aus dem Beziehungs- und Privatleben viele Dinge übertragen, aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen.
Agree. genau, nee, und da war eben eine Zufallsbegegnung, weil da war ein Manager von einem großen deutschen Unternehmen, nämlich von Henkel, war in dem gleichen Meeting und wollte diesen MIT-Professor treffen und sagte dann plötzlich, hey, genau das, was ihr für die Uni da baut, genau so wollen wir als Unternehmen agieren. Wir wollen mehr projektbasiert arbeiten, wir wollen cross-funktional staffen, wir wollen schnell abteilungsübergreifende Projektteams zusammenbringen, um Innovation, um neue Prozesse aufzusetzen. Und diese Projektteams sollen aber auch schnell wieder auseinandergehen können und immer wieder neu kombiniert werden können. Und dazu brauchen wir eine Skill Engine. Könnt ihr die nicht für uns bauen? Und das war 2013. Und auf der Basis, auf dieser Anfrage, haben wir das Unternehmen gegründet und gesagt, okay, wir versuchen jetzt aus dieser Uni-Plattform eine Enterprise-Plattform zu bauen. Und dann, und so ging die Reise los. Das war der 17. Oktober 2013. Also bald haben wir 10-Jähriges, was für mich total verrückt ist, wie eine Zeitmaschine.
Das kann ich mir vorstellen. Aber ihr wart, ohne es selber zu wissen, glaube ich, Vorreiter einer Geschichte, die jetzt inzwischen in den Mainstream schwappt. Das hat, glaube ich, sehr lang gedauert, oder? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Du, das hat sich ehrlich gesagt für mich gar nicht so lang angefühlt. Einerseits natürlich, weil diese Unternehmerreise wirklich wie eine Zeitmaschine ist. Die Zeit vergeht so schnell. Ich bin jetzt vor 2 Jahren das erste Mal Vater geworden. Und dieses Gefühl, dass die Zeit so schnell geht, wenn Kinder da sind, das hatte ich gar nicht, weil ich kannte das schon durch das Unternehmertum. Nein, aber für mich fühlte sich auch nicht so schnell an, weil wir natürlich total grün hinter den Ohren waren. Wir waren Studenten, die überhaupt keine Ahnung von HR hatten. Und das heißt, wir haben tatsächlich, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger unbewusst uns zunächst entschieden, gar nicht ein Startup zu gründen, sondern eher einen Beratungsansatz zu fahren. Nämlich zu sagen, wir haben diese Skill-Technologie, wir haben diesen Skill-Graph, diese Skill-Engine im Hintergrund, aber wir haben kein Produkt, sondern wir fragen einfach mal im Markt rein, braucht ihr irgendwas mit Skills? Mhm. Und wir bauen das für euch. Und das haben wir 6 Jahre lang gemacht. Das heißt, wir haben als Studenten 6 Jahre lang uns wirklich haarklein in diesen HR-Markt und in dieses Thema Skills reingefuchst von ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Von Henkel, von der Deutschen Bank, von Böhringer Ingelheim, von Carl Zeiss. Ganz viele verschiedene große Unternehmen haben uns Skill-Use-Cases gegeben. Wir durften daran arbeiten und wir durften da eigentlich lernen. Und gleichzeitig aber Beratungsprojekte machen. Das heißt, wir haben gelernt und wir haben sozusagen das, was wir gerade gelernt haben, ad hoc dann sozusagen dem Kunden zur Verfügung gestellt. Und das war für uns natürlich ein tolles Modell. Und so sehr, dass wir dann wirklich 2019 gemerkt haben, okay, jetzt fühlen wir uns wirklich als Experten. Wir kennen die HR-IT-Landschaften. Wir kennen die Datenschutzanforderungen. Wir kennen die Jobarchitekturanforderungen, wir kennen die Betriebsratsanforderungen, wir kannten wirklich alle Aspekte über diese 6 Jahre, weil wir uns so reingefuchst haben. Ich habe wirklich, ich weiß nicht, also ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber ich habe mindestens 50.000 Skill-Daten selber kuratiert, also selber Skill-Beschreibungen geschrieben, irgendwelche Skills definiert. Ich habe wirklich Skill-Architekturen gebaut, hoch und runter. Und das hat uns dann eben 2019 dahin gebracht zu sagen, okay, jetzt können wir ein Produkt bauen. Und seit Ende 2019, Anfang 2020 haben wir im Startup-Sprech ein Pivot hingelegt.
Ja.
Und sind ein ganz anderes Unternehmen, nämlich, ich nenne es jetzt eine Product-First-Company, also sprich, wir haben ein Produkt, das sich wirklich dediziert um das Thema Skills kümmert. Und als Skills-Plattform für große Unternehmen, für Enterprise-Kunden einerseits Skills-Architekturen verwaltet, als Alternative zu klassischen Excel und eben den einzelnen Mitarbeitern von großen Unternehmen diese Skill-Architekturen in Form von Karrierevorschlägen, in Form von Weiterbildungsvorschlägen ausspielt.
Ja, da sind wir eigentlich schon bei Use Cases angekommen und ich finde das bei dem Thema immer relativ wichtig, weil ich glaube, dass so manche Person, die jetzt nicht so tief in der Materie ist, sich so denkt, ja, über was sprechen die da jetzt eigentlich so genau? Also viele Menschen, auch in der HR-Szene, denken ja immer noch ganz klar in Jobbezeichnungen. Was natürlich relativ schwierig ist, wenn wir uns überlegen, wie auf Basis der technologischen Entwicklung sich eigentlich Berufsbilder entwickeln. Oder anders formuliert, wir werden in 3 Jahren Berufsbilder haben, die wir heute noch gar nicht kennen. Und Berufsbilder, die wir heute kennen, gibt's halt in 3 Jahren nicht mehr. Und das, wenn man jetzt einen längeren Zeitraum sich anschaut, dann wird das nochmal deutlich drastischer werden. Das heißt, Unternehmen müssen sich ja sehr stark überlegen, welche Fähigkeiten brauche ich eigentlich an Bord, damit meine Strategie umgesetzt werden kann. Das ist ja, glaube ich, zumindest aus meiner Denke, die zentrale Frage bei diesem Thema. Und daraus kann man dann verschiedene Use Cases ableiten. Also, wie agiere ich im Recruiting? Wie agiere ich in der internen Weitervermittlung, also in der internen Karriereplanung? Wie verändere ich meine Workforce? Stichwort Workforce Transformation. Das sind ja zentrale Fragestellungen, die alle damit zu tun haben. Das setzt aber, glaube ich, voraus, und da bin ich mir nicht ganz sicher, interessiert mich deine Meinung, dass man zumindest strategisch ein sehr klares Bild hat, wo will diese Organisation eigentlich hin? Das heißt, man muss eigentlich sehr weit oben anfangen mit der Diskussion, um das dann runterzubrechen. Und das stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor, da den richtigen Entry Point zu finden. Wie war das für euch?
Also, es ist... Genau, für all diese Use Cases, wir haben so eine ganz interessante Situation. Ich glaube, wir haben ein ganz großes Bewusstsein aktuell in der HR-Welt für diese Use Cases, für generell die skillbasierte Organisation, skillbasierte strategische Personalplanung. Wir haben viele Unternehmen, die sich also mit Jobarchitekturen beschäftigen. Und du sagst ja, eigentlich sind Jobarchitekturen, sprich die Definition von Jobrollen, Jobfamilies, Jobcluster, Subjobcluster, das ist eigentlich schon wieder überholt. Ich muss in Skillclustern denken oder in Skillfamilies etc. Aber nichtsdestotrotz beschäftigen sich erstmal jetzt auch viele Unternehmen immer noch mit Jobarchitekturen. Aber es geht im Endeffekt immer erstmal darum, die Daten zu generieren, also und überhaupt erst die Daten zu haben. Und in unserer Welt oder in unserer Meinung als Cobrainer ist es wirklich gerade erst jetzt in den letzten paar Jahren überhaupt möglich, erst diese ganzen Use Cases zu adressieren, weil es überhaupt erst möglich ist, diese Daten zu generieren. Also ich versuche das immer so zu erklären: dieses Thema Skill Management, Expertensuche etc., das ist uralt. Das haben Unternehmen schon seit Dekaden versucht zu lösen. Ne? Und es ging immer darum, ja, um eigentlich 2 große Fehler. Nummer 1, ich habe eine riesige Skill-Kompetenzkatalog definiert, mir extrem viel Arbeit gemacht, das zu definieren. Und dann habe ich auch irgendwelche Prozesse implementiert, wo die Führungskräfte dann noch Kompetenzen bestätigen muss etc. Und am Ende hat es keiner benutzt, weil es viel zu aufwendig war, weil keiner irgendwie den Kompetenzkatalog verstanden hat, die Führungskräfte haben es nicht bestätigt. Am Ende habe ich mir viel Arbeit gemacht und keiner meiner Mitarbeitenden hat diesen Kompetenzkatalog benutzt. Die andere Sache war, ja, ich hab das erkannt, dass ich nicht so spezifisch sein darf und das nicht so kompliziert machen darf und habe also Jobrollen definiert und dann irgendwie den Mitarbeitern Kompetenzen über die Jobrollen zugewiesen. Und dann habe ich gemerkt, dass das alles so generisch war, dass ich überhaupt keinen Eindruck habe, was ist das Ist-Profil des einzelnen Mitarbeiters, weil irgendwie hunderte Mitarbeiter die das gleiche Kompetenzprofil hatten und am Ende auch wieder nichts damit anfangen konnte. Und wir sind jetzt durch eben KI-Ansätze durch Automatisierung in der Lage, diese beiden Probleme zu lösen. Also sprich, hochspezifische, hochindustriespezifische Skillprofile für den einzelnen Mitarbeitenden zu generieren. Und das eben sehr, sehr einfach, so dass ich, obwohl ich sehr spezifisch bin, trotzdem ganz viele Mitarbeitende erwische und ganz viele Mitarbeitenden sich anmelden und ein Profil generieren können, ohne großen Aufwand. Das heißt, ich habe Spezifizität und ich habe eine große Durchdringung der Belegschaft. Und das ist so ein bisschen ein Stück weit der Markterziehungskurs, auf dem wir gerade sind. Leute, die Use Cases, strategische Personalplanung, Karriereplanung, die sind alle super, aber ihr braucht erstmal die Daten, ne? Und ihr braucht die Daten von, im Automotive-Kontext, die Näherin, die den Sitz näht, bis hin zum Controller, bis hin zum Koch in der Kantine. Alle müssen diese Skills-Plattform nutzen und ihr müsst es so bauen, dass ihr von allen die Skills-Daten bekommt. Und das ist das, womit wir uns beschäftigen, dass wir es von der Näherin bis zum Koch, bis zum Controller, bis zur Führungskraft schaffen, ein sehr detailliertes Skillprofil sehr schnell, also in unter einer Sekunde zu bauen und auf der Basis dann diese ganzen Use Cases zu ermöglichen. Was? Und das ist, glaube ich, die große Komplikation. Also ganz kurz noch, die Ist-Profile erstmal zu bauen und dann gleichzeitig natürlich für diese ganzen, wie du sagst, diese Rollen, die Jobrollen, da ändern sich die Skillbedarfe kontinuierlich. Ne? Auch da muss man sich die Mühe machen, die einzelnen Skills, das sind wirklich einzelne technische Frameworks, irgendwelche elektronischen Kommunikationsprotokolle, die dann für eine Jobrolle relevant sind von einem Ingenieur, die immer wieder geupdatet werden müssen. Und diese haarkleinen Skills immer wieder zu sammeln und zu updaten, das ist, womit wir uns beschäftigen.
Genau, das ist nämlich der andere Aspekt, der da drin steht. Also einerseits Skills sammeln, andererseits dann sicherstellen, wenn ich einmal den Ist-Status ermittelt habe, der ist ja nächste Woche schon nicht mehr der Ist-Status bei einem großen Enterprise. Das heißt, ich muss es ja aktuell halten. Aber lass uns mal kurz bei dem ersten Schritt nochmal bleiben, weil ich das so spannend finde. Wie generiert ihr diese Daten? Wo kriegt ihr die her? Müssen die Mitarbeiter das selbst ausfüllen? Es ist eine Mischung aus, Mitarbeiter muss was machen, Unternehmen hat Daten, die werden zugeführt aus dem HR-Informationssystem etc. pp. Ihr habt ja ganz viele Integrationen, sieht man auch auf eurer Website, genau. Die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Aber wie generiert ihr den Start sozusagen eines Skill-Profils?
Also das Skill-Profil generieren dazu sind quasi zwei Schritte notwendig. Schritt Nummer eins ist, du brauchst diesen Kompetenzkatalog. Also du brauchst quasi eine riesige Liste an Skills, die du dann verschlagwortest. Und diese riesige Liste an Skills, die muss einerseits vom Markt her aktuell sein. Also sprich, da müssten die neuesten Java und Python Frameworks und Kommunikationsprotokolle irgendwie als Skill gelistet sein. Aber die müssen eben auch, also die müssen industriespezifisch sein, aber die müssen eben auch die Unternehmenssprache sprechen. Das heißt, was wir machen ist, wenn wir mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, wir gehen rein und wir bauen erstmal sozusagen ein unternehmens- und industriespezifischen Skill-Katalog und wir nennen das Skill-Graph, weil es de facto eine Landkarte an Skills und Skill-Beziehungen ist. Das bauen wir sozusagen fürs Unternehmen auf und das haben wir insofern perfektioniert, als dass es sehr, sehr schnell geht. Das heißt, wir können wirklich mit sehr wenigen Daten, de facto eigentlich nur mit einem, indem wir uns einfach die ausgeschriebenen Stellen anschauen, können wir schon diese Unternehmenssprache auch in diesen Skill-Graph adaptieren. Und so hat das Unternehmen quasi eine Skill-Landkarte aus sozusagen marktüblichen Skills verheiratet mit der Unternehmenssprache. So, das ist Schritt 1. Und Schritt 2 ist, man muss dem einzelnen Mitarbeitenden sehr, sehr einfach machen, sich auf dieser Skill-Landkarte, also die Skills sich zuzuweisen, das muss man dem einzelnen Mitarbeitenden sehr, sehr einfach machen. Und das machen wir, indem wir den Mitarbeitenden sagen, hey, du kannst aus diversen Quellen mit einem Klick dein Skill-Profil generieren. Also, ne, das Klassische, mit deinem LinkedIn-Profil, mit deinem Xing-Profil, mit deinem Lebenslauf, mit deiner Work-History aus deinem HR-System. Das heißt, wir haben ja eine Schnittstelle, dann zieht sich in der Sekunde die Work-History, wird analysiert und sofort wird das Skill-Profil gebaut. Oder einfach nur unter Angabe deines Abteilungstitels. Das heißt, wir brauchen eigentlich fast keine Daten. Wir können auch einfach auch nur sagen, ich bin Näherin bei Audi und dann können wir auf der Basis ein Skill-Profil generieren. Und das verteilt sich unter den Mitarbeitern immer sehr, 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 sehr gut. Ne, viele nutzen LinkedIn, manche nutzen Xing, manche nutzen den Lebenslauf. Aber es geht einfach darum, dass der Mitarbeiter mit einem Klick ein Skill-Profil hat, das sozusagen die Unternehmenssprache spricht, das industriespezifische Skills enthält und eben auch Hard Skills, Soft Skills und Sprachskills abbildet. Und das ist, und so machen wir das. Das heißt, unternehmens- und industriespezifischen Skillgraph bauen Schritt 1 und dann ein Sprachmodell entwickelt zu haben, das Dokumente analysiert und auf Basis der Work History, der Arbeitshistorie, auf Basis der Projekte, die darin erwähnt werden, ein Skill-Profil zu approximieren, abzuschätzen und das dann eben zuzuweisen. Ja. Ganz wichtig, also vielleicht, wenn ich da noch mal kurz eintauchen darf, weil ja. Ich bin da also selber. Was für uns eben wichtig ist, ist diese Skill-Landkarte. Sprich, wir sammeln wirklich Skills und Skill-Beziehungen. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt in deinem Lebenslauf irgendwas mit, du hast Java, aber und du hast Projektmanagement und du hast Controlling, dann bist du sozusagen in diesem Skill-Graph, dann sind das alle Skills, die etwas weitere Abstände haben. Die sind nicht so stark miteinander verwandt. Das heißt, da versteht das System schon, ja, okay, für Java bist du wahrscheinlich nicht der Oberexperte, weil du eher wahrscheinlich so in der Projektmanagement-Rolle warst. Aber wenn du sozusagen Java und Spring und verschiedene, also und C-Sharp, also verschiedene sehr Java-nahe Frameworks hast, dann ist es in deinem Skill-Graph sehr eng verbunden und dann sagt es, du bist wahrscheinlich ein Experte, weil du in diesem Skill-Graph sozusagen in einem sehr engen Cluster deine Skills alle sind. Und so können wir sogar ein Stück weit das Expertentum abschätzen, weil wir sozusagen, wie breit du dich in diesem Skill-Graph
verteilst, ne? Also je breiter du dich verteilst, desto weniger Expertenstatus, je spitzer sozusagen.
Ganz genau. Nee, also nicht, ja, das ist Generalistentum und Expertentum, ne?
Ja, genau.
Und es braucht beides, ne? Und das ist für mich ganz spannend. Und deswegen ist für mich diese Landkarte an Skills. Und ich sag da immer, das Google Maps für Skills, weil so wie die Straßenkarten sind bei uns die Skills und die Skill-Beziehungen. Und das ist für uns die Kerntechnologie ist dieser Skill-Graph.
Ja, das verstehe ich. Was mich an der Stelle total interessiert ist, wie geht ihr eigentlich mit Soft Skills um? Also wie ermittelt man Soft Skills? Ich kann natürlich sagen, ich bin empathisch, kommunikativ stark, bladiblub. Ob ich es dann bin, ist ja eine ganz andere Frage. Ne? Also Selbsteinschätzung, Fremdwahrnehmung. Wo holt ihr solche Informationen her? Weil ich ja glaube, interessiert mich auch deine Meinung zu, dass die Soft Skills in der Zukunft deutlich an Gewicht gewinnen werden. Ne?
Agree. Totale Zustimmung. Also, lass mich mal so sagen, wir machen das noch recht rudimentär. Also, ich bin davon überzeugt, dass sozusagen Soft Skills wirklich nochmal weitere Ansätze brauchen. Aber wir haben ein Stück weit einen etwas generalistischeren Ansatz. Sprich, was wir sagen ist, es ist erstmal super wichtig, in wirklich einer großen Anzahl Mitarbeitenden ein einheitliches, harmonisiertes Skillprofil zu haben. Das wieder nicht nochmal ein System zu haben, das du dann launchst und da melden sich dann ein paar hundert Leute an und dann liegt es brach, sondern ein System, wo wirklich schnell 30, 40, 50, 60, 85% der Gesamtbelegschaft ein Skillprofil haben. Also, und deswegen machen wir es uns auch in Bezug auf Soft Skills noch ein Stück weit einfach, indem wir tatsächlich sagen, hey, du hast, da steht irgendwas von Team Leadership und dann hast du wahrscheinlich Kommunikationsskills, dann hast du wahrscheinlich Empathieskills. Das heißt, wir schätzen es ab auf Basis von Beschreibungen in dem Text. Aber können natürlich auch wieder durch diesen Skill-Graph auch wieder ganz gut approximieren, hey, okay, der hat Team Leadership und dann hat er noch einen Kommunikationsworkshop und dann hat er noch ein Leadership-Workshop. Ja, dann ist sozusagen Kommunikation tatsächlich wahrscheinlich ein Soft Skill, weil er sich von verschiedenen Perspektiven mit dem Thema Kommunikation beschäftigt hat. Und was ich auch jetzt sehe in unserer Skill-Datenbank, wir haben einfach mittlerweile wahnsinnig viele Soft Skills. Also wirklich, die ganze Welt spricht von, weiß nicht, ich schätze mal so wahrscheinlich mal ein Dutzend Soft Skills. Da ist irgendwie Resilienz dabei, da ist Empathie dabei, da ist Kommunikation, da ist Teamfähigkeit dabei. Ne? Aber wirklich, also verschiedene sozusagen analytische Denkweisen, laterales Denken, Kontextwechsel. Wir haben hunderte Soft Skills in unserer Skill-Datenbank und können das recht granular abschätzen auf Basis von einem Kontext in deinem Lebenslauf, wenn wir den Kontext haben. Das heißt, da haben wir schon eine Genauigkeit, die man sonst wahrscheinlich nicht so schnell hat. Ich glaube, wir müssen unsere Software auch noch dahingehend ein Stück weit verbessern, indem wir noch das insofern noch interaktiver machen, dass man wirklich in eine Art Gespräch verwickelt wird und da Soft Skills nochmal genauer überprüft werden. das sind vielleicht so Pläne für die Zukunft.
Ja, schon mal ein kleiner Blick auf die Roadmap. Du, ich will jetzt stundenlang genau dieses Gespräch weiterführen. Ich finde das extrem spannend. Zeit wird langsam etwas knapp, weil ich noch ein paar Fragen Richtung Co-Brainer loswerden wollte. Klar. Wie viele Leute seid ihr eigentlich heutzutage?
Wir sind gerade knapp über 50, also wir sind gar kein großes Team. Meine Philosophie ist jetzt, ich will gar nicht linear wachsen. Also sprich, ich will jetzt gar nicht irgendwie zwangsweise jetzt das Team vergrößern. Das ist für mich gar nicht so eine wichtige Metrik, sondern was ich einfach bei uns im Team super, super cool finde, ist einfach wirklich Leute, die sich gegenseitig pushen und motivieren und wirklich, also hier agiert jeder für drei, sage ich mal. Also de facto sind wir 150. So.
Ja, ich finde, dass eure Webseite das übrigens ganz gut wiedergibt. Ja. Da sind ja viele Fotos auch drauf und die sehr sympathisch, aber auch dynamisch rüberkommen. Ja, seid ihr gebootstrapped? Habt ihr VC mit drin? Wem gehört eigentlich Co-Brainer?
Ja, also wir sind VC und Angel finanziert, also wir sind nicht gebootstrapped. Wir waren initial gebootstrapped zu dieser Anfangszeit und haben uns dann sozusagen, im Rahmen dieses Switches zum Produkt haben wir gesagt, okay, da müssen wir einfach vorfinanzieren. Das können wir nicht aus den laufenden Kosten tragen. Hätte ich gern gemacht tatsächlich, aber gleichzeitig im Rahmen von diesen Finanzierungen hat mir einfach auch wahnsinniges Glück, einfach ein extrem motivierendes und passendes Investorenteam zusammenzubringen, die wirklich für mich selber einfach auch tolle Mentoren und Lehrkräfte ein Stück weit sind. Ich habe wahnsinnig viel von denen gelernt. Ich habe mich als Unternehmer entwickelt. Es war die goldrichtige Entscheidung, diese Investoren an Bord zu nehmen. Nicht nur, also gerade nicht des Geldes wegen, sondern vielmehr, weil ich so viel auch als Unternehmer von ihnen gelernt habe.
Na super, das hört sich gut an. Vielleicht nochmal Blick in die nähere Zukunft. Was sind die größten Ziele für Co-Brainer, wenn wir jetzt mal sagen, in diesem Jahr, bis Ende des Jahres, ist gar nicht mehr lang hin. Habt ihr irgendwelche Milestones, die ihr erreichen wollt?
Du, wir sind... wir sind gerade in der Umsetzung eines wahnsinnig großen Ziels, nämlich wir haben, wie gesagt, 2019, 2020 das Produkt entwickelt und das tatsächlich relativ schnell. Dieses Produkt, da waren wir noch eine Beratung, wir wussten nicht genau, funktioniert dieses Produkt und wir haben es gebaut und gedacht, okay, wir müssen es jetzt ausprobieren, wir glauben an dieses Produkt, aber wir wissen nicht, ob es funktionieren wird und es funktionierte sehr gut und wir haben wirklich dann auch ganz schnell den Switch gemacht, unsere ganzen alten Beratungsverträge zu canceln und dann aufs Produkt voll zu gehen. Aber dadurch, dass dieses Produkt schnell gebaut wurde, war es in einigen Ecken und Kanten nicht wirklich mit der letzten Sauberkeit gebaut und wir haben wirklich seit März letzten Jahres einen riesen Neubau unseres Produktes gestartet und wir haben wirklich jetzt über ein Jahr dieses Produkt von Grund auf nochmal neu gebaut, wirklich mit einer hochmodernen, skalierbaren Architektur modular gebaut, also so wie es und wirklich auch mit einem sehr modernen Technologie-Stack nennt man das. Der Kern ist gleich geblieben, aber das ganze Produkt ist komplett neu und wir migrieren gerade alle Kunden. Das ist gerade ganz aktuell die ganzen Kundenmigrationen und natürlich auch jetzt dieses Produkt, weiter aufzubauen. Wir nennen es V2, also unsere Version 2, die jetzt gerade an den Start geht. Das war ein Riesenziel, ist es noch. Und bis Jahresende da alle Kunden zu migrieren und dieses Produkt auch entsprechend zu zelebrieren und zu vermarkten. Das tue ich jetzt so fast auf diesem Wege. so ein bisschen unverschämt gegenüber sozusagen unseren Sales- und Marketing-Kollegen. Aber das ist momentan ein ganz, ganz großes Ziel, an dem wir ganz mit allen All Hands on Deck arbeiten.
Dann drücke ich die Daumen, dass das ein großer Erfolg wird, aber du wirkst ja sehr zuversichtlich. Letzte Frage von mir, Stichwort Inspiration. Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht gibt's irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier mit den ZuhörerInnen teilen magst.
Ja, also für mich ist das total wichtig, das Inspirieren. Und wir haben bei Co-Brainer tatsächlich so ein Stück weit eine Institution draus gemacht und ich für mich selber. Und das ist tatsächlich gekommen durch einer unserer Investoren, der für mich wirklich, und das ist vielleicht ein Teil der Inspiration, ich sage immer, man sollte sich als Mensch, finde ich, immer so eine Leuchtgestalt suchen. Also andere nennen es Mentor oder Leuchtturm, ich nenne es Leuchtgestalt, die einen selber versteht, aber auch inspiriert und dabei hilft, weiterzukommen. Und das ist einer unserer Investoren für mich ganz, ganz stark. Und der hat wirklich mir das fast beigebracht, das Stichwort Going to the Mountains. Und das machen wir jetzt wirklich mit dem ganzen Team und ich für mich selber. Wir gehen regelmäßig wirklich physisch auf den Berg, ne, auf den Berg hochwandern, auf Hütten etc. Und wirklich von oben runterschauen auf mental runterschauen auf das, was man gerade macht, hat man die richtigen Prioritäten, aber wirklich auch in den Bergen zu sein. Und ich war jetzt gerade vor 3 Wochen wieder in der Schweiz und wir waren Mountainbiken auf einem Gletscher und kamen vom Gletscher runter und haben direkt eine Strategiesession gemacht und überlegt, okay, was machen wir gut, was machen wir schlecht, was müssen wir ändern? Und allein das zu verknüpfen, auf den Berg zu gehen, die Perspektive zu haben und dann mental auf den Berg zu gehen, das alle 3 Monate zu machen, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Prozess und eine ganz, ganz wichtige Quelle an Energie und Inspiration.
Das finde ich einen ganz tollen Tipp, zumal ich gerade deshalb hier rumhuste und erkältet bin, weil ich von einer 6-tägigen Dolomitenwanderung gerade zurück bin. Insofern also mit Summits und sozusagen sich sammeln, vielleicht auch dieses Gefühl zu haben, ein klitzekleiner Bestandteil einer riesengroßen Natur und Welt zu sein und sozusagen auch ein bisschen sich in Demut zu üben, gehört für mich auch mit dazu. Aber ich kann mit dem Gedanken eine ganze Menge anfangen. Danke dafür, lieber Hans. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich habe selber gerade eine ganze Menge gelernt über Skill Management und danke dir ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
Danke dir für die Zeit. Hat Spaß gemacht.
Bis bald. Ciao.
Bis bald.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.